Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 17 bis 26. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Jesus von Nazareth heilt Aussätzigen. Ist er der Messias? So oder ähnlich könnte man es heute auf der Titelseite einer Tageszeitung lesen. Aber auch ohne solch eine Schlagzeile verbreitete sich damals die Nachricht von den Wundern, die unser Herr Jesus Christus tat, überall in Israel. Dabei war es unserem Herrn ein großes Anliegen, die rein menschlichen Messias-Erwartungen unter der Bevölkerung nicht zu nähren. Und darum hatte er dem von Aussatz geplagten Mann, den er geheilt hatte, geboten, niemandem etwas von seiner Heilung zu erzählen. Der Mann allerdings hielt sich nicht daran. Darum zog sich der Herr Jesus nun von der Menschenmasse zurück, um in einer einsamen Gegend mit seinem himmlischen Vater zu sprechen. Das heißt in den Versen 15 und 16: Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Ich denke, dass ein falscher Messias sich sicherlich von der Woge der Begeisterung von Seiten der Masse hätte tragen lassen und bestätigen lassen. Ganz anders also unser Herr, der wusste, dass es der Wille seines himmlischen Vaters war, dass er dann später am Kreuz für die Sünden des Volkes sterben würde. Das war der Wille Gottes. Der Herr Jesus Christus sollte den Kreuzesweg gehen. Das war nun den Leuten dort in Israel verborgen. Dafür hatten sie keinen Blick. Sie erwarteten den Messias in Herrlichkeit und waren dabei bewegt und geleitet von rein menschlichen Vorstellungen eines irdischen Reiches für Israel. Also das mischte sich, die Verheißungen im Alten Testament im Blick auf ein solches Reich und ihre fleischlich sündigen, rein natürlichen Vorstellungen von solch einem Reich. Also ohne, dass der Messias zunächst einmal den Kreuzesweg zu gehen hätte. Schließlich konnten auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja für die geistliche Gesundheit des Volkes zuständig waren, nicht umhin, sich intensiver mit der Person unseres Herrn Jesus Christus zu beschäftigen, mit seiner Person, mit seiner Lehre und auch mit seinen Taten. Und so waren sie, wie es hier heißt, aus Galiläa, aus Judäa, aus Jerusalem zusammengekommen, um ihn zu beobachten und sich ein Urteil von Jesus zu bilden. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Bei dieser Gelegenheit geschah nun das Wunder, von dem Lukas uns hier berichtet. Ein Gelähmter wird von Jesus auf übernatürliche Weise geheilt, sodass die Leute dann am Ende dieses Geschehens ganz aus dem Häuschen sind. Sie entsetzten sich, so heißt es hier, sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Da steht übrigens ein Wort, das wir alle kennen, wir haben heute paradoxe Dinge gesehen. So heißt es hier im Grundtext. Paradoxe Dinge, seltsame Dinge. Wenn wir uns nun die Frage stellen, was ist denn nun eigentlich das Entscheidende in diesem Bericht? Worauf kommt es in der Hauptsache an? Was ist das Wichtigste hier? Dann fällt uns die Antwort nicht schwer. Unser Herr offenbart hier seine Herrlichkeit, indem er Sünde vergibt. Das ist, so denke ich einmal, das Zentrum dieses Berichtes. Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die Hauptsache in diesem Geschehen. Und dass der Herr Jesus Christus es ist, der im Namen Gottes, ja als wahrer Gott selbst, als Mensch gewordener Gott, Sünden vergeben kann. Vergebung der Sünden, das ist ein Wort, an das wir uns inzwischen gewöhnt haben. Das reißt kaum noch jemanden von seinem Sitz. Und doch ist es das Entscheidende in unserem Leben. Und wir sollten eigentlich immer wieder froh werden, wenn wir solch ein Wort lesen in der Heiligen Schrift, so oder auch anders oder ähnlich. Wir sollten froh darüber werden, dass durch unseren Herr Jesus Christus das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gebracht worden ist, weil er am Kreuz unsere Sünden getragen hat. Das sollte immer wieder Grund großer Freude sein für uns. Die Frage lautet, ist es das auch? Ist das für uns die Hauptsache? Ist das für uns das Wichtigste, das Entscheidende in unserem Leben? Es gibt ja viele Dinge, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, auch manchmal beschäftigen müssen. Vielleicht tun wir es gar nicht so gerne. Viele Dinge also, die uns immer wieder bewegen. Ist das die Sache, die uns am meisten befähigt? Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ist das für uns das Allergrößte, dass wir einen Sünderheiland haben, durch den wir mit unserem himmlischen Vater wieder Gemeinschaft haben dürfen? An dem Anspruch Jesu, Sünden vergeben zu können, entzündet sich hier die Empörung und der Widerspruch von Seiten der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten, so heißt es hier, und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Sünde richtet sich gegen Gott, also kann auch nur allein Gott Sünde vergeben. Da lagen sie gar nicht so verkehrt, im Gegenteil. Aber dass Jesus nun diese Worte ausspricht, das hielten sie für Gotteslästerung. Sünden vergeben war Gottes Sache und nicht die Sache irgendeines Menschen. Nun, wie reagiert unser Herr auf die Gedanken, die er bei ihnen merkt? In seinem Geist, so heißt es an anderer Stelle, merkte er, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer so dachten. Wie reagiert Jesus darauf? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte und antwortete, da antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, also die Tragbare, und ging heim und pries Gott. Was will der Herr Jesus ihnen damit zu verstehen geben? Gut, so sagt er zu ihnen, ihr glaubt nicht, dass ich Sünden vergeben kann. Ihr haltet mich für einen Gotteslästerer, weil ich so etwas Schweres sage. Und weil es demnach leichter ist zu sagen, nimm dein Bett, nimm deine Tragbare und geh heim, weil das leichter ist, beweise ich jetzt durch das Leichtere, was ich tue, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, dass ich Vollmacht habe, das Schwere zu sagen. Das ist es, was der Herr Jesus Christus hier zum Ausdruck bringen will. Da ist ein Stück weit Ironie in dem, was Jesus hier sagt. Also, ihr seid der Meinung, unterlagen Sie ja durchaus nicht falsch, es ist leichter zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das Schwerere, das viel Schwerere, besteht darin zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und nun werde ich das Leichtere tun, um euch dadurch ein sichtbares Zeichen, einen sichtbaren Beweis dafür zu geben, dass ich in der Lage bin, Sünden zu vergeben. Und dann heilt er diesen Gelähmten. Er heilt ihn durch ein übernatürliches Wunder. Zweimal schon ist es uns begegnet, dass es hieß, sogleich, sowohl bei der Heilung der Schwiegermutter als auch bei der Heilung des Aussätzigen. Und so heißt es auch hier in Vers 25, und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett. Lukas betont das also offenbar hier unter der Leitung des Heiligen Geistes, um deutlich zu machen, es handelte sich nicht um einen langsamen Genesungsprozess, sondern um ein unmittelbares Eingreifen Gottes, um ein Wunder, um ein übernatürliches Wunder, das Gott hier tat durch seinen lieben Sohn. Also er heilt ihn. Aber das Entscheidende ist eben die Vergebung der Sünden, die er diesem Mann zuvor zuspricht. Übrigens ein Hinweis darauf, dass man Vergebung der Sünden haben kann, und auch krank sein kann und vielleicht auch krank bleiben kann. Denn Vergebung der Sünden empfing dieser Mann, bevor er geheilt wurde. Die Heilung war dann ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Herr Jesus Christus ihm tatsächlich seine Sünden vergeben hatte. Nun, des Menschensohn also ist gekommen, um Sünden zu vergeben, um Sünder selig zu machen. Gott selbst ist auf diese Erde gekommen in der Person unseres Herrn Jesus, um Sünde hinwegzunehmen. Das ist das Entscheidende. Aber was natürlich auch wichtig ist für den Kranken, nicht nur die Vergebung seiner Sünden, das war für ihn das Entscheidende, sondern auch die Wohltat der körperlichen Heilung. Auch das wollen wir hier nicht geringschätzen. Es handelt sich hier um einen Bericht von einer übernatürlichen Heilung, die Jesus vollbracht hat. Und wir wollen als solche, die wissen, wie wichtig die Gesundheit unseres Leibes ist, doch nicht einfach so darüber hinweg huschen, über diese Tatsache, dass dieser Mann sich nun wieder bester Gesundheit erfreuen durfte. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser Leib ist in den Augen Gottes etwas Kostbares, etwas Wichtiges. Krankheit ist grundsätzlich nicht von Gott gewollt. Krankheit ist nicht etwas Positives. Gott gebraucht Krankheit, um uns bestimmte Lektionen zu lehren, Geduld beispielsweise, Vertrauen zu ihm und seinen Verheißungen. Aber Krankheit an sich ist nichts Positives, ist Folge des Sündenfalls. Und so, insofern dürfen wir dankbar sein, wenn Gott uns Gesundheit schenkt. Und dann geht es hier in diesem Abschnitt, in diesem Bericht, auch um das Verhalten der Freunde des Gichtbrüchigen. Und darüber wollen wir gleich noch ein wenig intensiver nachdenken. Das ist eben auch ganz interessant, wie diese Freunde sich hier verhalten. Aber grundsätzlich ist noch einmal zum Thema Krankheit. Wir haben bereits im Zusammenhang mit der Heilung der Schwiegertochter, der Schwiegermutter des Petrus darauf hingewiesen, dass nach biblischer Sicht jede Krankheit in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Sünde bzw. mit dem Sündenfall steht. Hätte es den Sündenfall nicht gegeben, gäbe es keine Krankheit. Gäbe es auch nicht den Tod. Das ist uns allen klar. Also besteht da eine Beziehung zwischen dem Sündenfall und jener Art von Krankheitsnot. Das bedeutet aber, so haben wir damals gesagt, nicht, dass jede Krankheit eine Folge konkreter Sünde ist im Leben eines Menschen. Wir können also niemals sagen, du bist krank aufgrund eines sündigen Verhaltens. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Die Juden gingen davon aus, dass das immer der Fall war. Wir denken nur an die Frage der Jünger, als nun der Blindgeborene da stand. Wer hat denn hier eigentlich gesündigt? Er selbst. Sie gingen also davon aus, dass schon der im Mutterleib Sünde geschehen konnte. Hat er selbst gesündigt oder vielleicht seine Eltern? Also sie sahen immer einen ganz konkreten Zusammenhang zwischen Sünde des Betreffenden oder in dem Fall zwischen der Sünde der Eltern und der Krankheit. Das war für sie das ganz Normale, so zu denken. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Manchmal ist es der Fall. Das lernen wir aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Wo es manche gab in der Gemeinde zu Korinth, die das Abendmahl in einer unwürdigen Weise feierten. Es wäre übrigens interessant oder wichtig, einmal darüber nachzudenken, worin denn ihre Sünde eigentlich bestand, ihre Unwürdigkeit. Aber das wollen wir jetzt nicht tun. Oder denken wir an dieses bekannte Beispiel aus dem Alten Testament. Da gab es einen König namens Asa, und als er sich dann den Götzen zuwandte, schickte Gott ihm eine Krankheit. Er wurde krank an den Füßen. Und dann heißt es, Asa suchte nicht den Herrn, sondern suchte die Ärzte. Es war nicht verkehrt, dass er einen Arzt konsultierte, das ist damit nicht gemeint. Aber Asa war offenbar blind dafür, dass hier seine Krankheit in einem Zusammenhang stand mit seinem Götzendienst. Dafür gibt es eben auch Beispiele in der Heiligen Schrift, dass Krankheit Folge konkreter Sünde ist. Da muss sich jeder prüfen vor Gott. Herr, was hast du mir damit zu sagen, dass ich jetzt krank bin? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang in meinem Leben? Es ist ja keine Schande, so zu fragen und so zu denken. Im Gegenteil. Es zeugt von viel Gnade, wenn jemand diese Frage stellt. Gibt es da einen Zusammenhang? Herr, dann zeige es mir, dass ich Buße darüber tun kann. Und wenn du willst, wenn es sein darf, kannst du mich dann von dieser Krankheit auch heilen. Bei dem Gelähmten muss offensichtlich eine Sünde vorausgegangen sein oder ein sündiges Verhalten, das dann zu seiner Lähmung, zu seiner Krankheit geführt hatte. Darum packt unser Herr hier das Übel an der Wurzel an und spricht ihm zunächst einmal die Vergebung seiner Schuld zu. Also offensichtlich bestand hier ein Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit im Leben des Betroffenen. Nun, wir sind jetzt schon bei den Freunden angelangt. Und ich empfinde es als eine große Sache, dass sowohl der Kranke selbst, der Gelähmte selbst, als auch seine Freunde, offenbar darin übereinstimmten, dass seine Sünde, sein sündiges Verhalten, das sündige Verhalten dieses Mannes, das Entscheidende war, seine Sündennot, die er hatte. Das trieb sie miteinander zum Herrn Jesus hin. Nicht in erster Linie seine Krankheitsnot, sondern in erster Linie seine Sündennot. Deshalb, wir lesen das an anderer Stelle im Matthäusevangelium, sagt der Herr Jesus, sei getrost. Ja, Matthäus ergänzt das also noch etwas, was Lukas hier sagt. Sei getrost. Das heißt also, dieser Mann hatte Sündennot. Das war für ihn das entscheidende Problem. Also nicht in erster Linie seine Krankheit, sondern seine Sünde. Als der Herr Jesus zu ihm sagte, sei getrost, oder Mensch, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er nicht, was soll mir das? Ich möchte frei werden von meiner Krankheit. Ich möchte wieder gehen können, wieder laufen können, wieder fit sein für den Alltag, für meine Aufgaben. Nein, das war das Entscheidende, wonach er, gebrauchen wir mal dieses alte Wort, wonach er lechzte, wonach er Verlangen hatte. Ich brauche mal Vergebung meiner Sünden. Ich bin vor Gott schuldig geworden. Das ist es gewesen. Also nicht nur seine körperliche Not. Und diese innere Gesinnung teilten offenbar die Freunde mit ihm. Denn es heißt ja, der Herr Jesus, vom Herrn Jesus, dass er ihren Glauben sah. Das heißt also, diese Freunde sind mit einbezogen, sowohl in die Erkenntnis, dass die Sünde das Entscheidende war im Leben dieses Mannes, als auch im Blick auf den Glauben, dass Jesus Sünden vergeben könne. Also die Worte, sei getrost, mein Sohn, um nochmal Matthäus zu zitieren, weisen auf den großen Kummer des Gelähmten hin. Nicht in erster Linie seine Krankheit, sondern seine Sünde quälte ihn. Wenn ich da mal eine Zwischenfrage stellen darf, wie ist das eigentlich mit uns? Kennen wir das noch, dass uns Sünde quält? Dass uns Sünde eine Not ist, und zwar vor Gott eine Not ist. Nicht nur, weil wir schuldig geworden sind an einem Menschen, das kann uns auch quälen. Aber wenn uns das mehr quält als unsere Schuld vor Gott, dann bestätigen wir dadurch, dass Gott uns nicht das Entscheidende ist in unserem Leben. Oder wir denken an die Folgen. Hier die Krankheit, die folgte. Was ist für uns das Entscheidende und kennen wir das noch, dass wir unruhig sind, in unserem Gewissen geplagt und gequält, vielleicht auch mal eine unruhige Nacht haben, eine schlaflose Nacht haben, weil wir gegen Gott gesündigt haben, weil er nicht den Platz in unserem Leben hatte, den er haben will, nämlich den ersten Platz. Alle Versuche der Menschen, der Menschheit eine bessere Lebensqualität zu vermitteln, beschäftigen sich nicht mit der Wurzel allen Übels in unserer Welt. Die eigentliche Not ist die Sünde, die Rebellion gegen Gott. Das ist die eigentliche Not. Das andere sind Symptome. Und das hört man heute kaum noch, ihr Lieben. Von Sünde redet man nicht mehr viel. Wenn überhaupt. Und das im Raum der Kirche, wo man es doch eigentlich hören sollte. Da geht es dann oftmals mehr um Politik, um Fragen der Wirtschaft, der sozialen Gerechtigkeit und dergleichen. Aber Sünde, Vergebung der Sünde, die Frage, wie kommt ein Sünder mit Gott in Ordnung, Gesetz und Evangelium, Sünde und Gnade, das sollte eigentlich das Hauptthema immer wieder sein in den Predigten, davon hört man kaum noch etwas von den Kanzeln herunter. Das sagen wir nicht in einer richtenden Weise, sondern als solche, die darüber Leid tragen. Das ist eine Not in der Kirche, in unserem Volk, dass dieses Hauptthema eben nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Die Sünde, so heißt es in den Sprüchen, ist der Leute Verderben. Die Sünde ist der Leute Verderben. Nicht wirtschaftliche Probleme, nicht Krankheitsnöte oder dergleichen, sondern die Sünde, dass man mit Gott nicht in Ordnung ist. Und in Sonderheit die Sünde des Hochmuts, ihr Lieben. Das ist eine ganz, ganz üble Angelegenheit, weshalb kein Mensch in das Reich Gottes eingeht, wenn er nicht von Gott gründlich gedemütigt worden ist. Aber wir wissen das alle. Das liebt man nicht, das will man auch nicht mehr hören. Der Mensch muss gedemütigt werden. Er muss zu Kreuze kriechen, jawohl. Er muss wirklich buchstäblich zu Kreuze kriechen. Er muss in seinem Hochmut, in seinem angeborenen Hochmut zerbrochen werden. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Also die Sünde ist der Leute Verderben. Und die Gemeinde Jesu ist der einzige Ort, wo man etwas darüber erfahren kann. Wir haben von Gott her dieses große Privileg, dass wir darüber Auskunft geben können. Darüber kann kein Turnverein, kein Fußballverein oder was für ein Kaninchenverein oder was weiß ich, was es alles so gibt. Darüber kann kein Verein in dieser Welt Auskunft geben. Das haben wir ganz alleine. Nämlich die Wahrheit über Sünde und Gnade, über das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz getan hat, wodurch ein Mensch mit Gott in Ordnung kommen kann. Das kann man nirgendwo anders hören, sondern nur in der Gemeinde Jesu. Und dann wollen wir das doch auch immer wieder auf den Leuchter stellen. Das andere, das können die anderen viel besser, ja? Die haben viel mehr Ahnung von Politik und von wirtschaftlichen Verhältnissen und, als wir normalerweise. Es sei denn, es gäbe einige unter uns, die sich besonders damit zu beschäftigen hätten, ja? Aber ansonsten, aber das ist es, was wir haben, das Evangelium. Das ist das Entscheidende. Und offensichtlich glaubten der Gelähmte und seine Freunde daran, dass Jesus Sünden vergeben konnte. Es heißt, als er ihren Glauben sah, so haben wir gelesen. Vielleicht war die Botschaft Johannes des Täufers auch zu ihnen gelangt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Vielleicht war es auch die Kunde davon, dass Jesus besonders die Sünder anzog und ihr Leben verwandelte. Wie konnte das anders als durch die Vergebung ihrer Sünden geschehen? Wie auch immer. Ja, oder aber sie waren eben besonders geprägt, ganz sicherlich geprägt von diesem Denken. Sünde und Krankheit gehören immer zusammen. Da hatten sie gehört von den Wundern, die Jesus tat, und schlossen daraus, Jesus muss also in der Lage sein, auch Sünden zu vergeben. Und das ist es, was wir in unserer Zeit brauchen, den Glauben, dass wir allein durch Jesus Vergebung unserer Sünden empfangen können. Das haben auch die anderen Religionen nicht erlebt. Das haben sie einfach nicht. Aber vor allen Dingen die Tatsache, dass hier Gerechtigkeit, um mit einem alttestamentlichen Wort zu sprechen, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen am Kreuz. Da ist der Gerechtigkeit Gottes, der Gerechtigkeit, die Gott fordert von dem Sünder, nämlich das Halten der Gebote, Genüge getan in Christus Jesus, und wir haben Frieden dort, Frieden durch das Blut Jesu. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich dort am Kreuz. Gott vergibt also nicht einfach nur so, sondern Sünde muss gesühnt werden, das ist das Entscheidende. Sünde muss gesühnt werden und sie ist gesühnt worden durch das Blut Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und dadurch haben wir Frieden mit Gott. Das ist also das Entscheidende, der Opfertod Jesu. Wenn du nur dieses eine wüsstest, wenn es an Sterben geht, meine Sünden sind mir vergeben, durch Jesu Blut, für mich am Kreuz vergossen, dann kannst du getrost von der Bühne dieser Welt abtreten. Ganz getrost. Ganz egal, wie alt du bist. Ja? Ob jung oder alt. Dann ist alles, alles gut vor Gott. Nicht nur für uns, sondern auch für andere brauchen wir diese Überzeugung. Was unsere Mitmenschen mehr als alles andere brauchen, ist die Vergebung ihrer Sünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dafür hatten die Freunde den entscheidenden Blick. Das ist ganz erstaunlich. Und sie wussten, unser Freund ist nicht in der Lage, von selbst zu Jesus zu kommen. Wir müssen ihn dorthin tragen. Er ist ja gelähmt. Und die Freunde sahen die ganze Ohnmacht des Gelähmten. Hier wird uns durch das Bild des Gelähmten eine entscheidende Wahrheit vor Augen gestellt. Der Sünder ist nicht fähig, von sich aus zu Jesus zu kommen. Er ist nicht in der Lage dazu. Dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, das heißt ohne Kraft, als wir noch kraftlos waren, für uns Gottlose gestorben. Als wir noch nicht in der Lage waren, überhaupt etwas von uns aus zu tun im Blick auf Gott, da ist Christus für uns gestorben. Ein ganz entscheidendes, wichtiges Wort. Und Lloyd-Jones wendet diese Kraftlosigkeit an, erstens auf das geistliche Verständnis des Menschen, dann zweitens auf die Unfähigkeit, Gott zu gefallen, ihm eine Freude zu machen, Gott zu gehorchen und sich selbst zu retten. Der Mensch ist nicht in der Lage, ein rechtes Verständnis von Gott und von der Wahrheit zu haben, von Natur aus. Wir denken noch einmal an dieses bekannte Wort aus dem 1. Korintherbrief. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Er kann das nicht verstehen, das Göttliche. Er kann es nicht begreifen, es sei denn, Gott selbst öffnet ihm die Augen dafür. Er erleuchtet seinen Geist, seinen Verstand, sein Herz und gibt ihm einen Blick für die Wirklichkeit und für das Wesen Gottes und für das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Das hat der Mensch von Natur aus nicht. Er ist darin unfähig, kraftlos, schwach. Er ist nicht in der Lage, Gott eine Freude zu machen, ihm zu gefallen durch irgendein Werk, durch irgendeine Gesinnung. Und er ist nicht in der Lage, Gott zu gehorchen. Das Fleisch, also unsere Natur, wie wir sie von Adam her ererbt haben, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Das Fleisch kann es auch nicht, es vermag es auch nicht, sagt der Apostel Paulus, Römer Kapitel 8. Wir können uns nicht selbst retten, das ist es. Wir sind nicht in der Lage. Und insofern ist dieser Gelähmte ein gutes Bild für einen Menschen, der nicht in der Lage ist, von sich aus zu Gott zu kommen. Auch nur einen einzigen Schritt in Richtung Gott zu tun. Wir sind nicht in der Lage dazu. Wir sind unfähig. Und für solche Menschen starb Christus. Nicht für solche, die dann doch irgendwo das Begehren, das Verlangen oder sonstiges hätten, um sich Gott zuzuwenden, sondern für solche, die dazu nicht in der Lage waren. An anderer Stelle sagt Paulus im selben Abschnitt, die Sünder waren, Feinde Gottes waren zu jener Zeit. Da starb Christus. Eine ganz entscheidende Wahrheit. Wichtig für die Gemeinde Jesu, wie auch hier für die Freunde, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und Menschen in Kontakt bringen mit dem Herrn Jesus, weil sie von selbst aus nicht in der Lage dazu sind. Wir selbst waren nicht in der Lage dazu und sind in uns selbst immer noch schwach und ohnmächtig. Und andere sind auch nicht in der Lage, sie sind darauf angewiesen, dass wir ihnen das Evangelium bezeugen, dass wir sie sozusagen mitnehmen zu Jesus. Wie diese Leute den Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus trugen. Das geschieht im Gebet und das geschieht in der Verkündigung und im Bezeugen des Evangeliums, nicht nur von der Kanzel, sondern auch in den persönlichen Gesprächen, die wir führen mit Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und nun stehen diese Männer mit ihrem Freund auf der Trage vor dem Haus, in dem Jesus predigte. Da hatte sich eine große Menge von Menschen versammelt und es war unmöglich für sie, in das Haus zu kommen. Der Eingang zum Haus war total versperrt. Die Menschen drängten sich. Die Freunde hatten keine Chance, mit ihrem Freund dort Eingang zu finden. Und nun lesen wir nicht, als sie das sahen, dass sie nicht zu Jesus kommen konnten, zogen sie unverrichteter Dinge, resigniert und enttäuscht wieder ab. Nein, es heißt hier in den Versen 18 und 19, und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen, und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach, es war ein Flachdach, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Ja, solche Dächer waren so gebaut, da waren von einer Hauswand zur anderen in einem gewissen Abstand Balken gezogen worden und die Freiräume waren ausgefüllt worden mit Zweigen, die zusammengehalten wurden durch Lehm, und so dass man diese Zwischenräume immer ganz leicht abdecken konnte. Und durch solch einen Zwischenraum ließen nun diese Freunde ihren Freund hinab in das Haus vor die Füße unseres Herrn Jesus Christus. Müssen wir uns da mal ein wenig vorstellen. Da können wir ruhig unsere Fantasie spielen lassen. Aber so ist es gewesen. Und wir können uns vorstellen, wie erstaunt die Leute gewesen sind. Und manche werden sich schwer geärgert haben über diese Störung. Und für den Kranken war das ja auch keine Kleinigkeit. Vor aller Öffentlichkeit war jetzt hier klar, dass dieser Mann ein Sünder war, dass er gesündigt hatte und deshalb krank war. So dachten ja die Leute. Und so war es ja auch bei ihm. Doch mit Sicherheit, einer hat sich gefreut. Einer hat sich von Herzen gefreut. Und das war unser Herr Jesus Christus. Er freute sich über den Glauben dieser Männer, der einen Weg gefunden hatte zu ihm hin. Dieser Glaube, von dem der Liederdichter sagt, der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Darüber freut sich der Herr Jesus, wenn er bei dir und bei mir diesen Glauben sieht, dieses herzliche Vertrauen zu ihm. Der Glaube und die Liebe dieser Männer waren beeindruckend. Sie ließen sich durch nichts davon abhalten, ihren kranken Freund zu Jesu Füßen zu bringen. Liebe macht, so sagen wir, erfinderisch. Wir stehen vielleicht auch vor solch einem Problem. Wir möchten gerne, dass bestimmte Menschen, für die wir schon lange beten, oder auch andere, für die wir jetzt erst beten, seit kurzem erst beten, zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, dass sie Kontakt zu ihm finden. Aber wir wissen nicht, wie wir es anstellen sollen. Wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Ich persönlich denke manchmal im Blick auf einen bestimmten Menschen, ja, was er braucht, wäre jetzt Unterweisung. Er ist nahe dran am Reich Gottes, aber er braucht Unterweisung. Er braucht biblische Wahrheiten vermittelt, so dass er richtig versteht, worum es eigentlich geht. Wie machst du das jetzt? Wie kommt man an ihn ran? Wie kann man das machen? Ja? Solche Gedanken mögen uns hin und wieder stark bewegen. Wir wissen also nicht wie, aber wir sollten nicht vorschnell aufgeben. Der Herr kann uns gute Gedanken schenken. Ich weiß von einer Glaubensschwester, die hat jetzt am Osterfest einen süßen Ostergruß, mit einer Karte, mit einem Bibelvers vor die Türen der Mitbewohner des Hauses gelegt. Nun mag jemand unter uns sagen, ja, ein Bibelvers. Aber ein Bibelvers kann das Herz eines Menschen überwinden. Ja? Gepaart mit einem, mit sichtbarer Liebe, ja? Mit sichtbarer Liebe. Also irgendwie kann uns der Herr doch immer wieder zeigen, wie wir an andere Menschen herankommen können. Wie wir ihnen das Evangelium bezeugen können. Wie wir einen Weg finden können. Vielleicht auch manchmal einen nicht gerade traditionellen Weg. Ja, das war ja nicht ein gewöhnlicher Weg, den die Freunde hier einschlugen. Mancher mag sich ja wirklich auch deshalb schon allein darüber geärgert haben. Ja? Die Gemeinde Jesu ist manchmal ungewöhnliche Wege gegangen. Sofern das Mittel oder die Methode, nennen wir es mal so, sofern die Methode nicht dem Wesen des Evangeliums widerspricht, und das gibt es natürlich auch, hier ist die Grenze, Sofern aber die Methode dem Wesen nicht entspricht, dem Wesen der Kreuzesbotschaft nicht widerspricht, dürfen wir erfinderisch sein, dürfen uns Gedanken machen, auch mal Wege zu gehen, die nicht üblich sind. Wenn man den Verkündigern im Laufe der Kirchengeschichte die Kanzeln verboten hatte, dann gingen sie nach draußen und verkündigten das Evangelium draußen. Dafür gibt es ja Beispiele. Nun, das ist ein Thema, das uns immer wieder mal bewegen sollte, auch im Blick auf die Grenzen, die uns da gesteckt sind. Ansonsten gilt der Grundsatz, Liebe macht erfinderisch und der Glaube findet immer wieder irgendwelche Wege zum anderen hin. Und so können wir von den Freunden des Gelähmten Entscheidendes lernen. Wir fassen das zusammen, sie sahen die eigentliche Not ihres Freundes, das war seine Sündennot. Sie hatten Glauben an Jesus, den Sünderheiland. Sie sahen die Hilflosigkeit ihres Freundes, der konnte sich nicht bewegen, der konnte sich nicht auf den Weg machen, wie der Aussätzige beispielsweise. Sie sahen also diese totale Hilflosigkeit ihres Freundes und fanden einen Weg, um ihn mit Jesus in Kontakt zu bringen. Das ist es, was wir brauchen. Der Herr schenke uns diesen Glauben und die Liebe, und der Herr mag es geben, dass viele noch in unserer trostlosen Zeit, und wir leben in einer trostlosen Zeit, die Worte aus dem Munde unseres Herrn Jesus vernehmen: Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.